Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak im Studio einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Und es gibt Ihnen doch den Aufschwung Ost in Brandenburger Städtchen Rathenow und angeschlossenen Unternehmen. Man hat dort schon lange einen guten Durchblick. Die optische Industrie, dieses Handwerk, hat dort seit zig Jahren einen goldenen Boden. Vor der DDR, in der DDR und nach ihr. Karl-Heinz Moder mit dieser Erfolgsgeschichte.
Die Gläser werden hier in Rathenow gefertigt. Dieses Jahr werden mehr als 3 Millionen Brillengläsern hier das Werk verlassen.
Ich sag mal, wir haben ja zu DDR-Zeiten immer versucht, die Versorgung der Bevölkerung mit Brillengläsern abzusichern, was uns aber sehr, sehr schlecht gelungen ist.
Am 10. März 1801 unterschreibt Friedrich Wilhelm Huldvoll das Patent für die Gründung der königlich privilegierten optischen Industrieanstalt zu Rathenow.
Schleifmaschinen, leise genug, um in der Produktionshalle miteinander sprechen zu können, 600 Arbeiterinnen und Arbeiter, beschäftigt genug, um in Rathenow keine Angst vor der gefürchteten Arbeitslosigkeit haben zu müssen. Schon seit 30 Jahren arbeitet Gerhard Dohmann, heute 60, in der optischen Industrie, gemäß des Mottos von Johann Heinrich August Duncker.
Linsen zu machen, durch die man die Welt so betrachten kann, wie sie ist, und nicht verzerrt und verdorben, ist eine große Kunst.
Als der Hilfsfahrer Duncker am 10. März 1801 mit der industriellen Fertigung von Brillengläsern begonnen hat, da war das wohl noch so. Heute sind die Mitarbeiter der Rathenower optischen Werke von Vielmann aus Hamburg Computerspezialisten, Feinmechaniker, Begutachter und Logistikexperten. Der Computer hat die Arbeit übernommen. Ein Optikfachmann wie Gerhard Dohmann hat saubere Hände.
Das war natürlich zu den DDR-Zeiten auch noch anders, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass die Daten und die Genauigkeit, mit denen die Gläser von der Fräsmaschine runterkommen, auch wirklich stimmen, war natürlich früher nicht gegeben. Die Daten mussten von Hand eingegeben werden. Die Problematik steht ja daran, dass von einem Glas zum anderen Glas zum Teil komplett andere Daten eingegeben werden müssen. Und dadurch gab es natürlich einen Haufen Gläser, die nicht so gestimmt haben. Und das hat sich natürlich in den Folgearbeitsgängen niedergeschlagen. Die Bearbeitungszeiten beim Schleifen und Polieren, die nachfolgenden Arbeitsgängen, waren ja wesentlich länger als die Zeiten, die wir jetzt zurzeit praktizieren hier.
4 bis 6 Wochen haben die DDR-Bürger auf ihre Brille gewartet. Die kamen ausnahmslos aus Rathenow. Heute werden hier wieder 3 Millionen Gläser hergestellt. 40% aller deutschen Brillen kommen aus dem Havelland. Und Michael Ferley gibt sich durchaus geschichtsbewusst. Der smarte 36-jährige Manager aus Kiel ist seit 1994 hier.
Ja, es ist eher so, dass klassisch nicht nur in DDR-Zeiten, aber auch vorher, die Arbeit des Augenoptikers darin bestand, den Kunden zu beraten, in der Werkstatt die Brille zu fertigen und dann an den Kunden wieder abzugeben.
Die Wirkung der massenhaften Herstellung von Brillengläsern hat Johann Heinrich August Duncker etwa 1786 noch nicht vorausgesehen. Rathenow war damals ein verschlafenes Landstädtchen in der preußischen Provinz Brandenburg. Aufregendes passierte hier nicht. Hin und wieder aber kamen Händler vorbei und die hatten neben Zwirn und Knöpfen bereits Augengläser dabei.
In Nürnberg und Fürth schleifen sie die Brillen nicht mehr, sondern gießen sie aus Glas, wie eine Kirchenglocke aus Bronze. 1, 2, 3 hast du nicht gesehen, ist so ein Leseglas fertig, das nicht nur die reichen und gelehrten Herren sich eines leisten können, sondern auch das gemeine Volk, weil ja jetzt in Preußen jedes Kind das Buchstabieren lernen soll, auf allerhöchsten Erlass. Und weil die Nürnberger und Fürther alle Welt und in sonderlich die brandenburgisch-preußischen Lande mit dem Segen ihrer guten Brillen erfreuen möchten, brauchen sie tüchtige Kaufleute so wie mich.
Die Gläser aus Nürnberg und Fürth waren voller Risse und Schrammen und der Erhaltung des Augenlichtes eher abträglich. Während seines anschließenden Theologiestudiums in Halle entdeckte Duncker, dass man Glas zu Augengläsern fräsen könnte. Während der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Vor allem wissen wollte, was denn bei der industriellen Fertigung für Preußen herausspringt, machte Dunker sein Ziel klar.
Wir wollen versuchen, die Vorteile einer zahlreichen und billigen Herstellung, wie das moderne Fabrikwesen sie bietet, mit den Vorzügen einer guten Brille zu verbinden, wie man sie nur durch das sorgsame Schleifen der Linsen erzielen kann, so dass diese eine durchaus gleichförmige Dicke besitzen und einen vollkommenen Abschnitt entweder einer hohlen oder einer bauchig erhabenen Kugel darstellen, je nachdem, ob die Brille konkav oder konvex sein soll.
Im vergangenen Jahr hat Rathenow das Jubiläum seiner 200-jährigen Tradition als Optikstandort gefeiert. Just da hat Fielmann das 32 Millionen Mark teure Produktionszentrum fast fertiggestellt gehabt. Nur 20 andere kleine Unternehmen bemühen sich seit der Wende ebenso um die Nasenreiter in Rathenow. Das Hamburger Unternehmen ist dort aber zum Symbol geworden für den geglückten Aufbruch.
Die gesamten Arbeitsbedingungen wurden verbessert. Das war die Maßnahmen so von 94 bis 97. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir an dem Standort keine Kapazitätszuwächse mehr verkraften können, sind in die Konzeption für dieses neue Produktions- und Logistikzentrum eingestiegen. Und diese permanente Entwicklung, dieser Umbruch, der ist natürlich auch bei den Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen worden.
Der Aufschwung Ost gefunden in Rathenow von unserem Landeskorrespondenten in Brandenburg, Karl-Heinz Smuder. 7.59 Uhr wird es, so langsam aber sicher.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Friedbert Meurer weiterhin schönen guten Morgen. Der 1. Mai. Seit 15 Jahren gibt es in Berlin immer wieder Krawalle und Ausschreitungen an diesem Tag. Auch gestern und vorgestern wieder. Es kam, wie es offenbar kommen musste. Auch gestern ist es in Berlin aus Anlass des 1. Mai wieder zu Krawallen gekommen. Anhänger der linksautonomen Szene haben sich zum Teil schwere Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Schon vorletzte Nacht sind über 80 Polizisten verletzt worden. Ein Supermarkt wurde geplündert. Die weit überwiegende Mehrheit demonstrierte gestern allerdings friedfertig in Berlin. Am heutigen Nachmittag wollen Polizei und Innensenator Bilanz ziehen. Aus Berlin berichtet Dorothea Jung.
Warum gerade in Kreuzberg? Wollen Sie mal nach Zehlendorf, nach Spandau gehen? Da geht keine Sau hin. Immer Kreuzberg. Und immer jetzt auch nur auf die Polizei. Ist ja, welche Partei. Ja, warum, Herr, warum? Das darf nicht sein. Die Chaoten haben hier, die haben angefangen, Oranienplatz. Die Polizei hat sich zurückgehalten. Weil sie nicht durfte. Und wenn sie raufhauen, dann heißt es, ja, die Polizei ist brutal. Mit Recht. Mit Auto, die machen hier die Autos kaputt, die machen das Eigentum von anderen Leuten kaputt. Mit welcher Berechtigung tun die sowas?
Wir wohnen hier im Bezirk und ich muss sagen, wir haben wirklich die Schnauze voll. Also dieser Terror, dieser Quatsch hier auf den Straßen. Wenn man sieht, wo die Leute alle herkommen, kann ich nur sagen, sollen zu Hause bleiben, sollen zu Hause in der Buddelkiste verrückt spielen, aber uns hier im Bezirk zufrieden lassen.
In der Oranienstraße stehen die Fenster vieler Häuser offen. Musik schallt nach draußen. Menschen tanzen ausgelassen auf der Straße. Viele sind betrunken und haben sich nicht unter Kontrolle. Als Polizisten mit Pflastersteinen beworfen werden, biegen gepanzerte Polizeifahrzeuge in die Straße ein. Die Jugendlichen versuchen erfolglos, die Polizeifahrzeuge zu stürmen. Die Beamten setzen das erste Mal an diesem Abend Schlagstöcke ein. Über mehrere Stunden hinweg hatten die Polizisten sich zurückgehalten, hatten nur die großen Plätze und Kreuzungen abgesperrt und die Randalierer in den Straßenzügen gehalten. Eine Bilanz dieser Nacht soll erst am heutigen Tag gezogen werden. Die Polizeipressestelle ließ die Medien aber schon wissen, man sei mit dem Verlauf der Nacht nicht unzufrieden gewesen. Die Ausschreitungen seien nicht so schwer gewesen, wie befürchtet.
Eindrücke und Stimmen am Tag danach. Informationen aus Berlin von Dorothea Jung. Der 1. Mai in Berlin, seit 15 Jahren immer wieder die gleichen oder zumindest ähnliche Szenen. Wir wollten uns an dieser Stelle eigentlich mit dem Initiator des Projekts Denk Mai neu unterhalten, dem Politikwissenschaftler Peter Grottian von der FU Berlin, haben leider keine Verbindung zu ihm, sind stattdessen nun verbunden mit Volker Ratzmann. Er ist der rechtspolitische Sprecher der Bündnisgrünen im Abgeordnetenhaus in Berlin. Morgen, Herr Ratzmann.
Guten Morgen.
Die Polizei scheint ja, auch wenn die Bilanz noch nicht ganz so offiziell ist, zu sagen, es war nicht ganz so schlimm. Wie letztes Jahr zum Beispiel. Wie haben Sie es gestern erlebt?
Das ist eine richtige Einschätzung. Also von den 16 ersten Mais, die wir jetzt in Folge mit Gewaltausschreitungen erlebt haben, ist das sicherlich einer, der ins untere Drittel gehört.
Woran lag das?
Ich glaube schon, dass es an der Deeskalationsstrategie der Polizei lag, die sie ja versucht haben, die sie auch angekündigt haben. Wir konnten beobachten, dass Beamte sehr besonnen vorgegangen sind, sehr gezielt vorgegangen sind und nicht wie sonst in den letzten Jahren immer einfach nur versucht haben, alles, was sich bewegt hat, niederzustrecken mit dem Knüppel, sondern tatsächlich die Straftäter, derer sie ohne Gefahr habhaft werden können, zu kriegen und sehr viel daran gesetzt haben, Mengen zu zerstreuen in Kreuzberg. Und ich denke, die Strategie ist aufgegangen.
Wir haben eben einige Stimmen von Anwohnern, von beobachtenden Berlinern und Berlinerinnen gehört, die total sauer sind, dass das bei Ihnen in Kreuzberg passiert. Kann da die Polizei einfach sich zurückhalten und sagen, naja, ein Supermarkt wird geplündert, ein Auto brennt, wir halten uns zurück?
Naja, sie hat sich ja nicht in der Gestalt zurückgehalten, dass sie gesagt hat, wir machen gar nichts. Erstens gibt es ein großflächiges Einsatzkonzept, mit dem man die ganze Situation, die sich da abspielt, versucht hat, in den Griff zu kriegen. Zum anderen hat die Polizei natürlich ein Ermessen im Hinblick auf den Einsatz ihrer Mittel. Sie sind verpflichtet, nach dem Legalitätsprinzip einzuschreiten. Sie sind aber in der Wahl ihrer Mittel, wann und wie sie einschreiten, natürlich nicht frei, aber sie haben da einen gewissen Ermessensspielraum, den sie auch ausgeübt haben. Ich finde, man muss mit diesem 1. Mai wie mit jedem anderen gesellschaftlichen Ereignis, Großereignis umgehen. Es hat sich nun mal eingespielt, dass es immer wieder zu Ausschreitungen kommt. Es ist mit verschiedenen Konzepten gearbeitet worden, wie das in den Griff zu kriegen ist. Und ich finde, dass das ein richtiger Ansatz ist, den es auch weiter zu verfolgen gilt in den nächsten Jahren, um diesem Phänomen Herr zu werden.
Der Politikwissenschaftler Peter Grottian hatte ja ein Personenbündnis, so hat man das genannt, initiiert. Denk Mai neu, nicht denk mal neu, denk Mai neu. Und besonders aufgegriffen wurde der Vorschlag, Kreuzberg zur polizeifreien Zone ganz zu machen. Was haben Sie denn von dieser Idee gehalten?
Na, ich war als Person selbst daran beteiligt, an den Diskussionen um dieses Konzept. Und ich habe es erstmal unterstützt, weil ich es für richtig hielt. Der Ansatz war ja, die politischen Probleme, die es hier in der Stadt gibt, auch an diesem Tag zugespitzt in die Diskussion zu werfen, die Leute aufzufordern, sich daran zu beteiligen und einen polizeifreien Raum zu schaffen, in dem das auch stattfinden konnte. Das konnte nicht umgesetzt werden, konnte dieses Jahr nicht umgesetzt werden, sage ich, denn ich halte diese Idee für gut und finde auch, sie sollte weiter verfolgt werden. Und ich glaube, wir müssen da sowohl mit der Innenverwaltung als auch mit den Anwohnern in Kreuzberg weiter im Gespräch bleiben, um diese Idee aufzugreifen und zu sagen, wenn es gelingt, die Anwohner tatsächlich auch mit einzubinden in diese politischen Auseinandersetzungen, sich selbst zu artikulieren an diesem Tag, dann bietet das die Hoffnung denjenigen, die, ich sag's mal vorsichtig, auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringen wollen, den Raum zu nehmen und selbst sich dort zu bewegen.
Aber die Autonomen scheinen ja bei dieser Idee nicht mitspielen zu wollen. Es hat Diskussionsveranstaltungen gegeben, bei denen Sie vermutlich auch dabei waren, wo die Autonomen einfach solche Ideen wegwischen und sich auf keinen Kompromiss einlassen.
Ja, aber das hat auch zur Folge gehabt, dass es innerhalb dieser linksradikalen Szene mittlerweile sehr zu Diskussionen gekommen ist, wo sich diejenigen, die sich eher in den Auseinandersetzungen, an der inhaltlichen Auseinandersetzung beteiligen wollen, die anderen natürlich auch fragen, was wollt ihr eigentlich noch, was könnt ihr vermitteln, wen wollt ihr eigentlich noch erreichen mit dem, habt ihr überhaupt noch ein Konzept? Und ich finde, dass man denjenigen, die sich tatsächlich an einer politischen Auseinandersetzung beteiligen wollen, nicht den Rücken kehren kann, sondern dass man mit ihnen auch streiten muss, inhaltlich streiten muss, um politische Konzepte. Und das war ja der Ansatz, den Peter Grottian gewählt hat. Und es gibt in Berlin einfach genug Probleme, die nicht gerade dazu angetan sind, das politische Klima dergestalt zu beruhigen, dass diejenigen, die tatsächlich politisch noch was im Kopf haben, nicht auch am 1. Mai auf die Straße gehen und sich artikulieren.
Sie haben als Rechtsanwalt viele Autonome schon verteidigt. Geht es denen überhaupt um Politik?
Vielen nicht, das muss man sagen. Vielen nicht. Viele lassen sich mitreißen in so einer Situation. Viele begreifen das als Abenteuer. Viele bereuen es auch irgendwie bitterlich, in was sie hineingeschlittert sind in solchen Verfahren. Und da gibt es natürlich ein ganz breit gefächertes Spektrum, wer sich daran beteiligt. Fakt ist nur, dass man feststellen muss, der Anlass an sich ist natürlich ein politischer. Und wir müssen uns genau wie in allen anderen Phänomenen fragen, was sind Ursachen für solche Ausschreitungen, mit denen wir an diesem Punkt umgehen müssen. Und wir müssen uns natürlich fragen, wie wir auch mit diesen Ursachen weiter umgehen und wie wir diesen Ursachen entgegentreten können.
Volker Ratzmann, rechtspolitischer Sprecher der Bündnisgrünen im Abgeordnetenhaus bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen und auf Wiederhören, Herr Ratzmann.
Wiederhören.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Leminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Der heutige 8. Mai, der Tag der Kapitulation der Wehrmacht vor nunmehr 57 Jahren, wird in manchen Nachbarstaaten als Feiertag begangen. Ebenso der 11. November, der Tag des Waffenstillstandes 1918. Auch bei uns in Deutschland war der 8. Mai lange Zeit geprägt von Fragen und Debatten um die Aufarbeitung der Geschichte. Und die Wehrmacht spielte dabei eine besondere Rolle. Denn heute sieht man die Wehr- und Verteidigungskräfte Deutschlands in einem anderen Bild. Die Bundeswehr erscheint weniger martialisch, sie erscheint menschlicher. Dafür stehen Friedenseinsätze in aller Welt, dafür steht aber auch insbesondere der Sanitätskorps, der Sanitätsdienst. Am Telefon begrüße ich nun den Befehlshaber des Sanitätsführungskommandos, Generaloberststabsarzt Wolfgang Bieck. Guten Morgen, Herr Bieck.
Ich grüße Sie herzlich, Herr Leminski.
Herr Bieck, Ihre Truppe hat sich sozusagen zu einem Exportschlager entwickelt. Wo sind Sie überall im Einsatz? Seit wann nimmt der Sanitätsdienst an solchen Einsätzen teil?
Der Sanitätsdienst der Bundeswehr kann mittlerweile auf mehr als 40 Jahre humanitäre Auslandseinsätze zurückblicken. Ich möchte erinnern beispielsweise an die Erdbebenhilfe im Jahre 1960 in Marokko, 1976 in der Türkei oder auch an den Einsatz im Rahmen der Vereinten Nationen 1992-93 in Kambodscha. Interessant damals in Kambodscha war, dass dies im Grunde der erste Einsatz sanitätsdienstlicher Kräfte im Rahmen einer UN-Friedensmission war. Wir haben damals dort in Kambodscha ein Feldlazarett eingerichtet und haben das dortige UN-Personal sanitätsdienstlich versorgt. Aber ich möchte auch erwähnen, dass wir in hohem Maße auch die einheimische Bevölkerung im Sinne einer humanitären Hilfe ärztlich, sanitätsdienstlich betreut haben.
Herr Bieck, was zeichnet Ihre Truppe aus? Was hat sie, was die anderen Verbündeten nicht haben?
Ihr Einsatz seit 2000 bis heute zeigt beispielhaft auf, in welcher Weise sich der Sanitätsdienst der Bundeswehr entwickelt hat und auch insbesondere aufgrund seiner materiellen Ausstattung heutzutage bestens geeignet ist, Auslandseinsätze zu leisten. Ich möchte in dem Zusammenhang eingehen auf unsere derzeitigen Einsätze auf dem Balkan, in Afghanistan, in Georgien, in Kuwait und möchte einfach feststellen, dass wir heutzutage in 8 Einsatzgebieten präsent sind. Dies können wir nur leisten, weil wir als deutscher Sanitätsdienst Kräfte, Personal zur Verfügung haben, die quasi in diese Einsätze entsandt werden können und dass wir in der Lage sind, modernes Material zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören insbesondere modern ausgestattete Feldlazarette.
Herr Bieck, was sind denn die größten Gefahren für die deutschen Sanitäter im Ausland?
Unsere Sanitätssoldaten im Ausland sind im Grunde nicht höher gefährdet als alle anderen Soldaten auch. Weil ich möchte nicht verkennen, dass jeder solcher Einsatz gefährlich ist, denn so war es in Georgien der Fall, dass im vergangenen Jahr ein Oberstabsarzt der Bundeswehr zu Tode gekommen ist. Der hat sich flog mit einem Hubschrauber übers Land und dieser Hubschrauber wurde abgeschossen und das war im Grunde genommen dann ein tragischer Todesfall eines unserer Kameraden. Und wenn Sie nach Afghanistan schauen oder in andere Gebiete, dann ist die Gefährdung, denen alle Soldaten ausgesetzt sind, durch Schlangen, Skorpione und durch besondere dort epidemiologisch vorkommende Krankheiten ein besonderes Problem. Das kann in bestimmten Regionen die Tuberkulose sein, wie auch in Afghanistan, oder es können sonstige spezielle Krankheiten sein, die in den Subtropen oder Tropen vorkommen. Die Minengefahr soll auch nicht unerwähnt bleiben. Wenn man in Bosnien-Herzegowina ist, dann merkt man, dass das Land eben doch noch großen Anteilen vermint ist. Und die Gefahr vor Minen, das bedeutet, dass wir uns auch in jeder Weise auf solche Verletzungen einzustellen haben.
Hm. Sie sprachen vorhin von der modernen Ausstattung Ihrer Truppe. Überall wird gespart, muss gespart werden, auch bei Ihnen?
Selbstverständlich muss insgesamt im zentralen Sanitätsdienst gespart werden, aber eins möchte ich doch sagen, und dass wir im Grunde genommen auch trotz der Neustrukturierung des Sanitätsdienstes unsere Soldaten bestens ausstatten können. Hier mangelt es nicht an irgendwelchen Material. Dass wir Spitzenreiter innerhalb der NATO sind, das kann man mit Fug und Recht so feststellen.
Herr Wick, man hört immer wieder von den Psychologen, die bei Ihnen im Einsatz sind, eine Variante sozusagen moderner Kriege. Welche Bedeutung hat denn die psychologische Betreuung beim Sanitätsdienst?
Die psychologische Betreuung zusammen mit der truppenärztlichen Betreuung vor Ort im Einsatzland, aber ich möchte auch hier die eingesetzten Pfarrer nicht vergessen. Diese Gesamtbetreuung ist immer dann sehr entscheidend, wenn Soldaten ganz akut Ereignisse oder Geschehnisse erlebt haben, die sehr tief in ihrer Psyche wirken und die auch zu sogenannten akuten Stressreaktionen führen können. Hier ist es ganz wichtig, dass diese Reaktionen ganz schnell und vor Ort erkannt werden und dass sich dieser Zusammenschluss von Psychologen, Truppenärzten und Pfarrern, dass sie sich diesem Thema stellen. Denn wir wissen, dass man Spätreaktionen, also sogenannte posttraumatische Störungen, am besten dadurch verhindert, dass man direkt vor Ort eingreift und sich diesen Soldaten widmet. Hierzu braucht man Zeit, den nötigen Sachverstand und auch eine anständige Portion Herz, wie es auch insbesondere von unseren Pfarrern vor Ort übergebracht wird.
Herr Wick, Sie haben mit dem Spannungsherd Nahost zwar direkt nichts zu tun, waren aber vor 2 Jahren schon mal dort präsent. Wie ist das damals gelaufen?
Wir haben ausgehend vom Bundeskanzleramt, sprich von unserem Herrn Bundeskanzler, einen Auftrag erhalten, der uns sehr tief hineingeführt hat in die Spannungen, die in Palästina herrschen. Wir haben 50 palästinensische Jugendliche mit unserem Airbus aus Palästina geholt. Und entscheidend war, dass wir aus Krankenhäusern vor Ort, sowohl im Gazastreifen und in den Westbanks, Jugendliche quasi hier nach Deutschland geholt haben, die hier in Bundeswehrkrankenhäusern und zivilen Kliniken versorgt wurden. Und es war so wichtig, dass wir dies gemacht haben, weil die zum größten Teil unter Verletzungen, Verwundungen litten, die vor Ort eben nicht regelrecht und nicht sehr gut aufgrund der Möglichkeiten behandelt werden konnten. Das hat uns eigentlich sehr stolz gemacht, denn das war gar nicht so einfach. Wir mussten einen Generalarzt der Bundeswehr dorthin schicken mit 2 Erkundungsteams und wir haben vor Ort quasi mit den Verantwortlichen im Lande diese Jugendlichen ausgesucht.
Haben Sie dabei auch mit den israelischen Streitkräften zusammengearbeitet?
Wir haben dabei auch mit den israelischen Streitkräften zusammengearbeitet und hier wurde auch zwischen der Regierung Sharon in dem Falle und den palästinensischen Verantwortlichen sehr Gespräch geführt, wie wir diesen Transport eben gewährleisten konnten. Wir sind damals geflogen mit unserem Airbus vom Flughafen Gaza aus und haben dann hier in Deutschland diese Jugendlichen mit Hubschraubern in Krankenhäusern, insbesondere der Bundeswehr, transportiert. Was in dem Zusammenhang auch zufriedenstellend aus unserer Sicht gelaufen ist, das war, dass der Transport Verwundeter aus Kabul nach diesem Unfall geschehen, von dem Sie ja wissen, und ebenfalls jetzt in jüngster Zeit der Transport der Schwerstverbrannten aus Tunis hier nach Deutschland hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass die Leistungsfähigkeit unseres Sanitätsdienstes eben auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Und die Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, die meisten von uns gesehen haben, sprachen für sich und ich will das gar nicht weiter ausholen. Jedenfalls sind wir mit diesen Leistungen, insbesondere weil wir auch diesen großen Airbus nutzen konnten, in dem intensivpflichtige, behandlungspflichtige Patienten transportiert werden könnten, hier voll und ganz zum Nutzen dieser Verletzten einsetzen konnten.
Das war der Befehlshaber des Sanitätsführungskommandos, Generaloberstabsarzt Wolfgang Wick. Besten Dank für das Gespräch, Herr Wick.
Nicht zu danken. Wiederhören, Herr Diminski.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 255. Wer arbeiten will, soll mobil sein. Das lateinische Wort mobilis kann man mit gesund und munter, flink, behende oder einsatzbereit übersetzen. Bei Mobilität denken viele nur an diejenigen, die in einer Stadt arbeiten, aber auf dem Lande wohnen. Es gibt aber auch Leute, die in einer Stadt wohnen und woanders arbeiten. Nach Bremen fuhren 1999 täglich 94.000 Menschen, um dort zu arbeiten, und 27.000 von den 540.000 Einwohnern fuhren zur Arbeit aus der Stadt hinaus, zum Beispiel nach Hamburg. Einer von ihnen ist Herr Römer. Nach Hamburg fährt er mit dem Auto, aber als Geschäftsführer einer Chemiefabrik muss er auch oft ins Ausland fahren, und dann fliegt er meist, obwohl er dazu immer weniger Lust hat. Er sagt, auf den Flughäfen ist es ihm zu hektisch, und weil er 1,96 Meter groß ist, hat er im Flugzeug zu wenig Platz. Trotzdem ist Mobilität für ihn Freiheit. Er sieht das positiv. Er meint, wer bereit ist, räumlich mobil zu sein, wird dadurch auch geistig mobiler. Als er in Hamburg Geschäftsführer wurde, ist er mit seiner Familie in Bremen wohnen geblieben. Denn einerseits war er nicht sicher, ob er diese Arbeit lange machen würde, und andererseits war seine Familie dagegen, nach Hamburg umzuziehen, weil sie keine Veränderung wollten. Er meint, deutsche Familien sind besonders immobil. Dann ist vor 4 Jahren seine Frau gestorben. Da wollte er seinen Kindern nicht auch noch die Umgebung wegnehmen, in der sie groß geworden waren. Er sagt aber auch, er liebt sein Zuhause. Da fühlt er sich geborgen, denn da ist alles so, wie er es sich immer gewünscht hat. Immer wieder nach Hause zurückkehren zu können, erhöht für ihn den Lebensgenuss. Eine Bibliothekarin, die in Hamburg zu Hause ist, aber in Bremen arbeitet, hat es da schwerer. Sie ist damit gar nicht glücklich. Sie würde gerne irgendwo sesshaft sein. In der ersten Zeit ist sie jeden Tag mit dem Zug von Hamburg nach Bremen gefahren und abends wieder zurück, aber das wurde ihr allmählich unangenehm. Sie wusste natürlich, wo sie sich auf dem Bahnsteig hinstellen musste, um einen Sitzplatz zu bekommen. Aber sie hatte keine Lust, auch mal mit einem Mitreisenden zu sprechen. Sie hat aus dem Fenster hinausgesehen und ihre Zeitung gelesen und war froh, wenn sie wieder aussteigen konnte. Bei ihr entwickelte sich eine Abwehrhaltung gegen andere. Das gefiel ihr nicht. Außerdem wurde ihr die Hektik zu viel, die dadurch, dass sie den Zug nach Hamburg nicht verpassen wollte, am Ende eines jeden Arbeitstags entstand. Deshalb hat sie sich in Bremen ein Zimmer genommen. Sie bleibt die Woche über am Arbeitsort und kommt nur am Wochenende nach Hause. Seitdem kann sie in der Bibliothek immer in Ruhe Feierabend machen. Aber nun weiß sie nicht mehr, wo sie wirklich hingehört. Ihre Heimat ist Hamburg, aber die meiste Zeit verbringt sie in Bremen. Was sie in Hamburg mit anderen zusammen gemacht hat, macht sie in Bremen meist alleine. Beziehungen zu anderen hat sie fast nur am Wochenende, eigentlich nur am Samstagabend. Am Samstagvormittag wäscht sie zu Hause ihre Wäsche und geht fürs Wochenende einkaufen. Am Sonntagvormittag trifft sie sich kaum noch mal mit jemandem, um zum Beispiel an der Elbe spazieren zu gehen, weil sie dazu dann schon zu nervös ist, weil sie schon wieder an den Zug denkt, mit dem sie abends wieder nach Bremen fahren muss. Für das innere Wohlbefinden ist das eigene Zuhause ebenso wichtig wie die Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn der Wohnort auch der Arbeitsort ist, wird dieser Ort zur Heimat. Wer aber 5 Tage in der Woche woanders ist, für den wird dieser andere Ort dann auch zu einem vertrauten Ort, und dann entsteht ein Gefühl der Zerrissenheit. Deshalb wäre es am besten, in die Nähe des Arbeitsorts zu ziehen, aber dazu können sich viele nicht entschließen. Ein Grund dafür können Freunde und Bekannte am Wohnort sein. Ein anderer Grund ist oft, dass man es da, wo man wohnt, besonders schön findet, weil man da im Grünen wohnt und dass man denkt, dass es da auch für die Kinder besser ist als in der Stadt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 255. Danke.